Wenn zwei kluge Leser Argumente für und gegen ein Buch austauschen, ganz unterschiedliche Ansichten oder Leseeindrücke haben oder aber auch sich gegebenenfalls in allem einig sind, dann können wir, die wir zuhören, einiges rausholen für unsere Lektüre. Und das ist die Idee hinter dieser Rubrik.
Radio 3. Ein Buch, zwei Stimmen.
Und heute geht's da um ein Buch, das allein aufgrund seines Erscheinens ein Ereignis darstellt. Wenn Salman Rushdie schreibt, dann ist das Widerstand gegen die Fatwa, das Todesurteil, das Ayatollah Khomeini Ende der 80er Jahre gegen ihn ausgesprochen hat. Das Messerattentat gegen den Autor vor 3 Jahren, das hatte er überlebt und auch darüber geschrieben. Knife, so hieß dieser Bericht über den Mordanschlag, über den Weg zurück ins Leben. Wir haben über diesen Band berichtet und jetzt legt er einen weiteren Band vor mit 5 Erzählungen. Der Band heißt Die 11. Stunde. Für uns ein klarer Fall für die Rubrik Ein Buch, zwei Stimmen mit Anne-Dore Krohn. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und Jörg Margenau, die sich wie immer nur auf das Buch verständigt haben, aber nicht inhaltlich vorbesprochen. Guten Morgen, Jörg.
Hallo, guten Morgen.
Anne-Dore, vielleicht zuerst mal eine knappe Einschätzung. Wie ist es?
Also, die sind nicht alle gleichrangig grandios, diese 5 Erzählungen, aber es gibt außergewöhnlich gute Szenen und das Ganze ist geschrieben mit der großen Geste, mit der Stimme eines sehr selbstbewussten und versierten weltberühmten Erzählers.
Pflichtest du deiner Kollegin bei, Jörg, oder hast du Widerspruch?
Ja, ich bin da auch so ein bisschen gespalten bei den verschiedenen Texten, die da drin sind. Man hat ja immer eine leichte Beißhemmung auch bei Salman Rushdie. Dass er schreibt, ist Grund genug, ihn zu feiern. Und das spürt man auch in jeder Zeile, dass da wirklich viel Kraft drin steckt. Und er hat aber trotzdem verdient, dass man sich literarisch, literaturkritisch mit ihm auseinandersetzt. Und da würde ich sagen, zu viel Fantasie kann manchmal auch ein bisschen schaden. Nicht jeder Einfall ist immer auch gut. Also das Buch hat Stärken und Schwächen.
Okay, also steckt viel Kraft drin, aber auch viel Ungleichgewichtiges. Das höre ich bei euch beiden raus. Was hält denn die 5 Erzählungen zusammen? Erkennst du sowas wie ein Thema, das unter all diesen Geschichten liegt, Anne-Dore?
Ja, absolut. Also das sind auf jeden Fall Geschichten, die vom Altern handeln, vom Tod und vom Verschwinden. Das spiegelt sich ja schon im Titel, die 11. Stunde. Das ist eben, ja, die 11. Stunde vor Mitternacht, also am Ende sozusagen. Und gleich in der ersten Geschichte, im Süden heißt die Geschichte, da geht es um 2 alte Männer, die werden Senior und Junior genannt, die leben in Indien, die verbindet so eine Art Hassliebe und die sind die ganze Zeit eigentlich nur noch darauf ausgerichtet, wann sterben wir eigentlich, wer stirbt zuerst. Damit setzt Salman Rushdie gleich den Ton und in allen anderen Geschichten geht es eben auch um Tod und Verschwinden. Und was Jörg gerade schon gesagt hat, bei Salman Rushdie denkt man natürlich auch immer biografisch mit. Also dass dieses Erzählen gegen den Tod bei ihm in seiner ganzen Biografie immer eine große Rolle gespielt hat, beginnt eben mit 1989 der Fatwa, die gegen ihn ausgesprochen wurde. Und das immer weiter erzählen, immer weitermachen und jetzt eben auch im Alter weiter erzählen, das ist auf jeden Fall das Thema, das Motiv, das diese Geschichten zusammenhält.
Das klingt ja todtraurig, Jörg, oder?
Nee, das ist Bemerkenswerte daran ist, dass Rushdie das schafft, wie bei allem, worüber er schreibt, das in was Leichtes, Tänzerisches, Spielerisches zu verwandeln. Das sind viele alte Männer, die in diesem Buch vorkommen. Und die meisten sterben auch, oder einige davon. Einer tritt sogar dann als Geist auf, der, heißt es gleich im ersten Satz der Geschichte, er wachte morgens auf und war tot. Und dann muss er sich damit zurechtfinden, was es heißt eigentlich,
so ein bisschen
tot
Franz
zu sein.
Kafka-mäßig, oder?
Ein Geist in einem englischen College, der dann da herumwest und dann auch noch Rache-Gedanken hegt. Das okay. Ist eigentlich eine eher komische Geschichte. Aber es geht... Anne-Dore hat es gesagt, ums Verschwinden und es geht auch um das Unvollendete, um das, was bleibt, wenn man selber nicht mehr da sein wird. Das wird vor allem dann aber auch schriftstellerisch durchdekliniert an der Frage, für mich einer der schönsten Texte in diesem Buch, da geht es um Kafka, um Kafkas Roman Amerika, dem danach gespürt wird und um das Verschwinden des Helden Karl Rossmann, der ja in Oklahoma nie ankommt am Ende, weil Kafka mit dem Manuskript nicht fertig wurde. Und dann ist die Frage, wo ist der eigentlich, wenn er da in den Zug steigt und nie wieder rauskommt?
Jetzt
Habt ihr beide die autobiografischen Bezüge stark gemacht? Lässt sich das auch noch in anderer Hinsicht lesen, Jörg? Oder scheint da die ganze Zeit hinter dem Erzähler der Autor durch?
Also der Autor scheint durch. Er tritt sogar fast in Ich-Form auf, wenn er als Schreiber von Geschichten sich auch einbringt und sagt, hier, ich erzähle jetzt diese Geschichte und dieses Ich, das da spricht, das kann man mit Rushdie eigentlich identifizieren. Es gibt die Lebensorte von ihm, Bombay, dass er immer noch auch Bombay nennt. Er wehrt sich da so ein bisschen gegen die ganzen Umbenennungen, die das, was früher mal war, zum Verschwinden bringen. Da haben wir das Thema des Verschwindens auch wieder. Es geht um England, das College, es geht um New York in einer Geschichte. In der Bombay-Geschichte, da wird sogar ganz genau das Haus beschrieben, in dem dieser Ich-Erzähler, also Rushdie, groß wurde. Und da bringt er dann seine Figuren unter. Das ist auch sehr elegant gemacht,
dass
also die eigene Erinnerung sozusagen das Gehäuse darstellt, in dem dann die Literatur stattfindet. Also es geht vermittelt um Autobiografisches, ums Schreiben in erster Linie und um die Art und Weise, wie Fantasie und Einfälle sich einstellen.
Erklär mal dein Naja an der Dore.
Ich muss meinen Dazwischenbrummen, glaube ich, erklären, weil es ist richtig, was Jörg sagt, dieser Ich-Erzähler, der ist unglaublich raumgreifend. Mich hat das aber tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen genervt. Also natürlich, so ein Salman Rushdie verzeiht man vielleicht mehr, der tritt natürlich als großer Erzähler auf, aber er vergisst auch selbst an keiner einzigen Stelle, wer er ist und wer hier erzählt. Und er hat immer die Erzählfäden in der Hand und baut oft so eine Art Metaebene ein. Der Autor dieser Zeilen wird dann zum Beispiel eingebaut oder er nimmt dann Figuren aus dem Geschehen heraus und schreibt dann, diese Figuren können folglich unbeschadet aus diesen Seiten entlassen werden oder richtet sich sogar direkt an lieber Leser, ohne Leserin, fiel mir auf, aber gut, darüber kann man streiten. Mir war das an manchen Stellen ein bisschen zu groß. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr Bescheidenheit des Erzählers gewünscht. Das war so ein bisschen onkelhaft. Aber gleichzeitig habe ich ja auch schon gesagt, man kann das diesem Salman Rushdie eben anders verzeihen als einem jungen Autor oder einer jungen Autorin mit 25 Jahren. Der ist einfach so welthaltig und er weiß das eben selbst auch an jeder Stelle.
Diese große Geste hat dich nicht gestört, Jörg?
Nee, das ist der Tonfall des großen Geschichtenerzählers. Das ist eher so eine klassische, fast schon mythologische Figur, in die er sich da verwandelt. Und natürlich steckt da auch ein bisschen Eitelkeit mit drin, aber diese Überlebenskraft, die auch da drin steckt, finde ich, die entschuldigt das absolut. Mich stört bei Rushdie eher was anderes und das ist das, was man den magischen Realismus nennt, dass eben alles möglich ist in diesen Geschichten. Und wenn es mal normal nicht weitergeht, dann kann man es irgendwie verdrehen und surreal werden und fantastisch werden und dann geht es auch immer irgendwie auf. Also diese Allmacht des Erzählers, die sich über die Realität hinwegsetzt, die stört mich mehr als das etwas Eitle da, was da auch mit drin steckt. Und das Fantasyhafte, also das ist das, was ich nicht so sehr mag bei Rushdie, aber auch in anderen Büchern ging mir das immer schon auf die Nerven. Aber auch das wird wieder ausgewogen durch den Grundton, den er hat. Und dieser Grundton ist einer der Heiterkeit, der Menschenfreundlichkeit und der Lebenslust und Genussfreude und Lebensliebe, die so stark ist und die eben auch diesen Überlebenswillen so stark macht, dass man ihm eigentlich dafür schon allein alles andere verzeihen muss.
Zum Schluss an euch beide die Frage, wem würdet ihr diesen Band empfehlen? Ist das was für gestellte Rushdie-Leser, die diese großen Gesten, diese mythologische Gestalt und diese Weltfülle und Fantasieliebe schon kennen und teilen? Oder könnte man da auch als Einsteiger rangehen?
Ich finde, man kann da auch als Einsteiger rangehen. Es ist nicht ganz verkehrt, wenn man ein bisschen was schon weiß über seine Biografie oder auch über seine Interessen oder die Erzählung, die Jörg jetzt genannt hat, Oklahoma. Da ist es nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Kafka gelesen hat. Das ist dann schon sehr interliterarisch. Aber vor allem, und das muss ich nochmal wirklich betonen, es ist wirklich an vielen Stellen so großartig erzählt. Es gibt wunderbare Szenen, es gibt tolle Sätze. Es ist einfach mit wenigen Strichen, oft sind ihm da Szenen gelungen, die wirklich große Kunst sind. Also diese eine Geschichte, wo der Mann als Geist aufwacht und dann durch die Universität Cambridge geistert. Da gibt es zum Beispiel den Satz, wenn das der Tod sein sollte, dann konnte er gut damit leben. Es ist auch ganz humorvoll. Also es ist wirklich die meiste Zeit ist das ganz große, wunderbare Literatur.
Es geht um den Tod, aber auf eine sehr lebensbejahende Art und Weise. Sagen Anne-Dore Krohn und Jörg Margenau zumindest in diesem Punkt übereinstimmend über Salman Rushdies Die elfte Stunde. Aus dem Englischen übertragen ins Deutsche hat es Bernhard Robben. Erschienen ist der Band bei Penguin. Hat 288 Seiten. Die sind durchwachsen, bieten aber durchaus starke Stellen, die Sie genießen können. 26 Euro legen Sie dafür hin. Habt vielen Dank, ihr beiden.